Ja, Kampf um Wahrheit. Man könnte meinen, oh, heute Wahltag, will der uns was dazu sagen? Aber das ist, glaube ich, eher ein Zufall. Wobei aber das natürlich, wir da etwas merken. Die Frage danach, was Wahrheit ist, ist schwierig geworden in unserer Welt. Ja, es tobt eigentlich ein Stück weit ein Kampf um die Wahrheit. Und wie gesagt, bei diesen Debatten denkt man dann oft irgendwo an was Politisches oder Ethisches. Aber es geht um viel mehr als um Politik. Denn all die Fragen oder all die Antworten, die gegeben werden auf politische oder auch ethische Fragen, hängen nämlich vielmehr mit etwas Grundlegenderem zusammen, nämlich mit unseren Weltanschauungen. Und so ist der Kampf um Wahrheit eigentlich vielmehr ein Kampf um Herzen und Köpfe von Menschen. Und wir schauen heute in den Johannesbrief und auch Johannes kannte solche Auseinandersetzungen in der Frage um die Wahrheit. Und auch wenn er nicht alle Fragen, nicht alle Antworten auf unsere Fragen heute hat, so gibt er uns doch in dem Bibeltext, den wir jetzt gleich lesen wollen, einige ganz wichtige und hilfreiche Grundlagen mit für diese Auseinandersetzung, für diesen Streit um die Wahrheit. Und ich lese uns den Text aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, die Verse 18 bis 27. Und bei Johannes ist es immer gut mitzulesen, weil bei seinem Kreisen und seinen Gedanken ist es schwierig, das einfach nur zu hören und dem zu folgen. 1. Johannes 2, ab Vers 18. Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie blieben nicht, damit sie offenbar wurden, dass sie alle nicht von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, bleibe in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch im Blick auf die geschrieben, die euch verführen. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt habt, hat, so bleibt in ihm. Ich möchte, wie sollte es anders sein, 3 Dinge aus diesem Text betonen, von denen ich davon überzeugt bin, dass sie uns helfen und dass sie uns in dieser Auseinandersetzung, in diesem Streit um die Frage nach Wahrheit helfen und die Johannes hier in seinem Text betont. Dieser Text, ihr habt es schon gemerkt, ist sehr, sehr reichhaltig, sehr vielfältig und wir werden uns auf ein paar Punkte einfach beschränken müssen. 3 Punkte. Der erste, auf den ich gleich eingehen möchte, ist, es gibt Wahrheit und Lüge. Das ist das Erste, was Johannes betont. Das Zweite, was wir uns dann anschauen wollen, dass Jesus Christus, der Mensch gewordene Sohn Gottes, unser Retter ist und was das dafür bedeutet. Und zum Schluss noch einmal darauf einzugehen, der christliche Glaube besteht eben aber dann nicht nur in der Zustimmung zu einer Aussage, sondern ist eine persönliche Beziehung zu dem dreieinigen Gott. Steigen wir in das erste Thema ein. Es gibt Wahrheit und Lüge. In unserer Kultur wird heute tatsächlich häufig bestritten, dass es echte Wahrheit gibt. Das vor allem im Bereich, wenn es um Fragen der Moral geht oder auch um spirituelle Fragen, was man so glaubt, was so in der geistlichen Sphäre ist, dann heißt es sehr gerne, ach weißt du was, das ist deine Wahrheit. Ich habe da eine andere. Und es kommt daher, dass ich, ja, man kann sagen, so im letzten Jahrhundert eine Sichtweise durchgesetzt hat, die in der Philosophie und auch in der Psychologie als sogenannter Konstruktivismus verstanden wird. Also da steckt dieses Wort von konstruieren drin. Ja, also man baut sich was. Und in dem Fall, man baut sich eine Wahrheit. Es geht davon, diese Sichtweise geht davon aus, dass wir als Menschen eigentlich gar keinen echten Zugriff auf die Wirklichkeit haben. Ob das jetzt wirklich ein Rednerpult aus Holz ist, wer weiß es schon. Vielleicht meine ich das ja nur. Also ich konstruiere es mir und bin dann davon überzeugt, dass es so ist. In der Sicht kann es keine allgemeingültige Wahrheit geben, weil ja jeder in seinem eigenen Käfig sozusagen gefangen ist. Man kann sich maximal vielleicht auf ein paar Dinge einigen. Aber eine allgemeingültige Wahrheit kann es da nicht geben. Es gibt vielmehr so 6 bis 7 Milliarden konstruierte Wahrheiten. Jeder hat eben seine eigene. Und wir erleben diese Auswirkung einer solchen Sichtweise heute zum Beispiel darin, wenn eine große Anzahl von Menschen in unserer westlichen Welt davon überzeugt ist, dass auch unser Geschlecht eben nur eine solche Konstruktion ist. Und wenn man das eben anders für sich konstruiert, dann wird das Wahrheit und Wirklichkeit. Und wie gesagt, und natürlich ist der Satz, du bist Christ, interessant. Das ist also deine Wahrheit. Schön. Ich habe eine andere, längst ein Klassiker geworden, wenn man versucht, mit Menschen über den Glauben zu reden. Und da stellt sich natürlich eben die Frage, gibt es jetzt Wahrheit? Und was soll das dann überhaupt bedeuten? Wahrheit, ganz klassisch verstanden, bedeutet, dass es eine Wirklichkeit eben außerhalb von uns selbst gibt, die uns und unser Leben prägt und beeinflusst. Ja, also Wahrheit besteht eben außerhalb von uns und auch unabhängig von uns. Dadurch, dass ich mir etwas anderes vorstelle oder denke, verändert sich Wahrheit und Wirklichkeit nicht. Das ist das klassische Verständnis. Und mit diesem klassischen Verständnis sind wir auch an vielen Stellen unterwegs und fahren wirklich gut damit. Ja, weil es bedeutet, um das mal als Beispiel zu nehmen, wenn ich sage, hinter mir ist ein Loch in der Wand, dann kann ich mir das vielleicht vorstellen, aber die Wahrheit ist, da ist kein Loch. Und diese Wahrheit besteht außerhalb von mir. Ich kann sie nicht mit meinen Gedanken oder mit meiner Konstruktion eben ändern. Und ich kann dann sagen, ich gehe jetzt durch dieses Loch in der Wand und kann mich auf den Weg machen. Und je nachdem, wie schnell ich bin, wird das ganz schön schmerzhaft. Denn die Wand wird gewinnen. Sie ist nämlich da. Sie besteht und sie besteht außerhalb von mir. Und wenn ich das eben nicht respektiere, dann laufe ich buchstäblich gegen die Wand. Das Gleiche ist, wir hatten es dieses Jahr auch schon, wenn es auf gefrorenen Boden regnet und überall die Warnlampen leuchten und sagen, Vorsicht heute, Glatteis, überfrierende Nässe, Vorsicht sein, am besten, wenn man nicht muss, gar nicht rausgehen. Und ich sage, Quatsch, ist überhaupt nicht glatt und ich renne raus. Wenn ich Glück habe, hole ich mir nur ein paar blaue Flecken. Wenn ich Pech habe, lande ich mit gebrochenen Knochen und einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Warum? Weil die Wahrheit dass die Nässe überfroren ist und dass es draußen spiegelglatt ist, die existiert eben außerhalb von mir. Und sie gewinnt. Gegen meine Vorstellung und gegen meine Konstruktion. Da gibt es viele in unserer Welt, die sagen, ja, Christian, das mag ja für so physikalische, physische Dinge irgendwie gelten, so mit Wand oder so, ja, oder Glätte oder keine Ahnung. Aber im moralischen Bereich oder wenn es um Fragen der Religion geht, dann gibt es sowas nicht. Da gibt es keine Wahrheit. Da hat jeder seine eigene. Das ist sehr spannend dann. Weil wenn jemand sagt, also Christian, bei Fragen der Religion gibt es keine Wahrheit, dann ist das eine Aussage über eine Frage der Religion. Und diese Aussage beansprucht, wahr zu sein. Wir können Wahrheit nicht verneinen, ohne auf das Prinzip von Wahrheit zurückzugreifen. Wir kommen aus diesem Kreis nicht raus. Warum ist das eigentlich so? Ich bin davon überzeugt, weil Gott die Welt eben genauso gemacht hat. Wir suchen Wahrheit und wir können immer nur mit dem Begriff von Wahrheit reden und argumentieren, weil unsere Welt so gemacht ist. Wir suchen Wahrheit, weil es eine Wahrheit gibt. So auch Johannes hier. Und Gott selbst ist als Schöpfer und Erhalter dieser Welt der Ausgangspunkt und der Garant von Wahrheit und Wirklichkeit. Und jede Suche nach Wahrheit ist letztlich eine Suche nach ihm. Lasst euch darum nicht verunsichern, es gibt Wahrheit. Und wir kommen ohne Wahrheit nicht aus. Und wer das Gegenteil behauptet und sagt, es gibt keine Wahrheit, der muss für diese Behauptung doch letzten Endes auf das Konzept der Wahrheit zurückgreifen. Denn sonst ist seine Aussage ja bedeutungslos. Und so sagt Johannes deutlich, ja, es gibt Wahrheit und wo es Wahrheit gibt, da gibt es auch Lüge. Denn Johannes fand sich in einer Auseinandersetzung um Wahrheit. In seiner Zeit kämpfte die junge Kirche mit falschen Lehren und eine davon, die beschreiben die Theologen heute als eine Art, nennen das gerne Gnostizismus, Wort kann man wieder vergessen. Worum ging es dabei? Es ging unter anderem dabei zu sagen, ja, also Jesus, das war ein cooler Mensch, aber der war nicht Gottes Sohn. Als er getauft wurde, da kam ein göttliches Wesen auf diesen Jesus herab und kurz bevor er dann starb, hat dieses göttliche Wesen ihn wieder verlassen, aber Jesus war niemals der Sohn Gottes. Und Johannes besteht darauf und sagt, das ist Lüge. Die Wahrheit ist, Jesus Christus ist der menschgewordene Sohn Gottes, unser Retter. Und er besteht darauf und sagt, das ist eine absolute Kernwahrheit des christlichen Glaubens. Und er macht es sehr, sehr krass, ja deutlich, mit starken Begriffen. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Und jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Warum ist das Johannes so unglaublich wichtig? Johannes besteht noch einmal darauf und macht deutlich, dass wer bestreitet, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, der bestreitet letztlich auch, wie groß unsere Not als Menschen ist. Als Christen wissen wir, dass die Not und das Elend unserer Schuld so groß ist, dass wir damit nicht klarkommen. Dass wir es nicht schaffen, uns alleine zu ändern. Wir sind als Menschen schlicht verdorbener, als wir es uns gerne eingestehen würden. Als Menschen sind wir ohne Gott nämlich nicht einfach nur Leute, die ab und zu mal irgendwie was falsch machen, sondern wir leben in einem Zustand der Trennung von Gott. Wir können gar nicht anders, als uns immer wieder gegen Gott aufzulehnen. Wir schaffen es nicht anders. Und diese Auflehnung ist so groß und so schwerwiegend, dass es nur einen Weg zu unserer Rettung gab. Nämlich, dass Gott selbst Mensch wird in Jesus Christus. Dass Jesus das Leben lebt, was wir hätten leben müssen und aber niemals können. Und dafür, dass er dieses vollkommene Leben lebt, nimmt er am Ende seines Lebens die Strafe für unser verkorkstes Leben. Diese Strafe nimmt er auf sich, die, die wir verdient hätten. Und so bietet er uns den fröhlichen Tausch an, wie Luther es nennt. Wir geben ihm unsere Schuld und unsere Ungerechtigkeit, für die er starb. Und dafür empfangen wir von ihm seine Gerechtigkeit, die er gelebt hat, und werden so mit Gott versöhnt und bekommen das Recht verliehen, das Recht, Gottes Kinder zu sein. Doch das geht alles nur, wenn Jesus Christus der menschgewordene Sohn Gottes ist. Wir leben heute nicht zu der gleichen Zeit wie Johannes. Es ist gerade nicht besonders in zu glauben, dass da irgendwie ein göttliches Wesen auf Jesus bei der Taufe herabkam und ihn vor dem Kreuz wieder verließ. Aber eine andere Sichtweise hat sich an vielen Stellen durchgesetzt in der christlichen Welt. Im ausgehenden 19. und dann noch mehr im 20. Jahrhundert hat sich der Gedanke immer weiterentwickelt, der sich in vielen westlichen Kirchen einer großen Beliebtheit erfreut. Man meint, in unserer modernen Welt kann man doch gar nicht mehr an Wunder glauben. Das Übernatürliche muss deswegen raus aus der christlichen Botschaft. Denn sonst hört doch keiner der Kirche mehr zu, sonst werden die Christen, also wie soll denn eine Welt, die Wissenschaft kennt und so viel verstanden hat, wie sollen die denn damit klarkommen, dass es da irgendwie so was Übernatürliches gibt? Ja, da hört den Christen doch keiner mehr zu. So der Gedanke. Und damit reinigte man das Evangelium und den christlichen Glauben von allem Übernatürlichen. Und damit war Jesus auch nicht mehr Sohn des ewigen Gottes, Maria keine Jungfrau, sondern Jesus war eben auch einfach nur der Prototyp eines hochstehenden moralischen Menschen. Und damit brauchen Menschen auch keine Neugeburt. Menschen sind nicht so verdorben, dass sie Rettung brauchen. Sie müssen sich halt einfach nur mal zusammenreißen und besser miteinander umgehen und dann klappt das schon. Und das ist dann auch das, was dann irgendwie noch wichtig als wichtig übrig bleibt. Also wenn es dann noch einen Gott gibt, den hat man immer irgendwie noch übrig gelassen, dann geht es also irgendwie darum, ein guter Mensch zu sein. Und das ist dann irgendwie auch egal, mit welcher Religion man unterwegs ist. Auf dieser Basis kann man doch alles schön in einen Topf schmeißen. Man braucht sich nur darauf einigen, dass man sich eben bemüht, ein gutes Leben zu führen. Und wie man seinen Gott dann nennt oder was für Vorstellungen man von der Ewigkeit hat, das sei dann doch egal. Aber das ist purer Moralismus. Der christliche Glaube ohne Jesus Christus als Mensch gewordenen Sohn Gottes ist Moralismus. Moralismus ist der Ansatz, dass wir uns, egal ob im christlichen oder in einem anderen religiösen System, eine Zukunft, eine Annahme bei Gott, ein Paradies oder sonst irgendwas Gutes, wie auch immer man das dann nennt, erarbeiten können. Moralismus kann durchaus eine gewisse Schönheit haben. Ein gutes Leben, ein Einsatz für andere, Barmherzigkeit, Solidarität, das ist doch etwas Schönes. Aber Moralismus ist kalt. Denn wenn du versagst, was hat der Moralismus dir zu bieten? Was hat der Moralismus jemandem zu bieten, der gefallen ist, der versagt hat, der am Ende angekommen ist, der gemerkt hat, dass er sein Leben vor die Wand gefahren hat? Nichts. Der Moralismus hat dem gefallenen Menschen nichts zu bieten. Er kann ihm nur den Spiegel vorhalten und ihm sein Versagen zeigen und zurufen, jetzt reiß dich zusammen und mach's besser. Das Evangelium von Jesus Christus, dem menschgewordenen Sohn Gottes, ruft dem Gefallenen zu, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Denn auch wenn du verdorbener bist, als du es dir eingestehen willst, du bist doch mehr geliebt, als du es dir vorstellen kannst. Denn Gott selbst hat aus reiner Liebe seinen eingeborenen Sohn dahingegeben. Er ist für dich gestorben und auferstanden. Er bietet dir seine Vergebung und seine Gerechtigkeit. Er schenkt dir ein neues und verändertes Leben. Johannes sagt deutlich, Moralismus ist Lüge. Und Moralismus beraubt die Menschen von der Möglichkeit zur Umkehr. Und er beraubt sie der Möglichkeit zum ewigen Leben. Und was hat dieser Moralismus gebracht? Hat er den Einfluss der Kirche gerettet? Im Gegenteil. In unserem Land nehmen viele die Kirche genau deswegen nicht mehr ernst. Weil sie sagen, mehr als Moral haben die ja nicht zu bieten. Das können politische Parteien auch. Die Kirche hat in unserem Land so wenig Einfluss wie seit Jahrhunderten nicht. Und die vielfältigen Skandale in der Kirche oder in den Kirchen, kann man ja auch sagen, haben eins deutlich gemacht, dass Moralismus Menschen nicht verändern kann. Unsere Kirche ist an vielen Stellen innerlich kraftlos geworden, weil sie die verändernde Kraft des Evangeliums ausgesperrt hat. Denn der christliche Glaube besteht nämlich nicht nur in der Zustimmung zu einer Aussage, sondern er ist eine persönliche Beziehung zu dem dreieinigen Gott. Denn man könnte jetzt auf die Idee kommen, dass der christliche Glaube also so ein rein intellektuelles Ding ist. Ja? So nach dem Motto, da gibt es also so ein paar wichtige Sätze, Dogmen, wie das die Theologen gerne nennen, und denen muss man also zustimmen. Ja? Und Dogmatik ist an vielen Stellen eigentlich ein Schimpfwort. Ja? Also wenn jemand so ganz dogmatisch ist, dann ist das ja so ein gesetzlicher Typ, dem geht es nur darum, dass man alles richtig macht und richtig sagt. Und manche Leute sagen, ja guck mal, dann ist das Christentum ja sowas. Man muss also einfach nur den richtigen Aussagen zustimmen. Aber Johannes macht auch deutlich hier in dem Abschnitt, das ist nicht so. Ja, natürlich gibt es unaufgebbare Kernsätze des christlichen Glaubens. Wie eben dieses Bekenntnis dazu, dass Jesus Christus der menschgewordene Sohn Gottes ist. Und es gilt, an einem solchen Kern auch festzuhalten. Aber dem einfach nur zuzustimmen, das ist nicht alles. Der christliche Glaube bestimmt und beschränkt sich eben nicht einfach nur auf Wissen und Zustimmung, sondern der christliche Glaube besteht in einer persönlichen Beziehung des Menschen zu Gott. Johannes drückt es hier so aus. Ihr, was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibe in euch. Und wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, dann werdet auch ihr in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Johannes spricht davon, dass wir als Menschen, als Christen, im Vater und im Sohn sind. Das ist schon eine seltsame Ausdrucksweise, würden wir heute nicht mehr so benutzen, aber es beschreibt eine ganz tiefe und innige Vereinigung und Beziehung zu Gott im Vater, nämlich die Tatsache, dass wir ihn auch Vater nennen dürfen. Das ist ja ein Beziehungsbegriff. Wir sind seine Kinder. Und wir haben auch eine tiefe und innige Beziehung zu Jesus Christus. Er ist unser Herr und unser Bruder. Wir sind ganz eng mit ihm verbunden. Als Jesus selbst einmal davon spricht in den Evangelium, was es bedeutet, dass er im Vater ist und der Vater in ihm, da geht er so weit, dass er sagt, wir sind eben eins. Es gibt keine engere und innigere Beziehung als das, was hier deutlich wird. Und dabei geht es eben nicht einfach darum, dass wir irgendeiner Aussage zustimmen. Nein, es geht darum, dass wir erfahren, wie Gott selbst in unserem Leben wirkt und wie wir mit ihm verbunden sind. Dass wir erfahren und merken, wie Gott selbst in uns wirkt. Dass er da ist, dass er uns berührt und dass er uns verändert. Der Moralist, dem etwas gelingt, der stellt sich vor den Spiegel und sagt, hast du gut gemacht. Der Christ, der merkt, dass es ihm gelingt, einem Menschen freundlicher und herzlicher zu begegnen, einem Menschen freundlicher und herzlicher zu begegnen, der ihm schon die ganze Zeit auf den Keks geht, der steht vor dem Spiegel und sagt, es ist ein Wunder. Johannes sagt dazu noch mal weiter, und ihr, Vers 27, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Johannes ist hier ein ganz großartiger trinitarischer Theologe. Er zeigt uns, wie die Dreieinigkeit in unserem Leben wirkt. Er betont, es ist der Heilige Geist selbst, der es uns ermöglicht und es in uns bewirkt, dass wir an Jesus Christus und seiner Wahrheit festhalten. Er ist der, der uns hilft. Er ist der, der uns lehrt. Er ist der, der in uns bleibt. Der christliche Glaube ist auch eine Zustimmung zu Wahrheiten, aber eben nicht nur, so wichtig diese Inhalte auch sind. Der Glaube ist eine innige Beziehung zu dem dreieinigen Gott, der durch seinen Heiligen Geist in uns lebt, uns verändert und uns Gewissheit schenkt. Es gibt Wahrheit. Es gibt Wahrheit. Wir kommen an dem Konzept von Wahrheit nicht vorbei. Niemand von uns kann ohne das Konzept von Wahrheit leben. Und die entscheidende Wahrheit, sagt Johannes uns, ist Jesus Christus selbst. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch ihn. Und das ist keine Drohung. Das ist die Rettung. Das dürfen wir wissen. Und das dürfen wir erfahren. Denn Gott selbst kommt durch seinen Geist in unser Leben. Paulus spricht deswegen auch vom Heiligen Geist als ein Siegel, das Gott uns schenkt. Das Siegel unserer Gottesbeziehung, die Sicherheit, dass wir zu ihm gehören. Eine Anzahlung auf die ewige Gemeinschaft mit ihm. Und ich lade euch ein, und ich glaube, es passt auch gut heute dazu, wenn wir gleich auch gemeinsam Abendmahl feiern wollen, ich lade euch ein, dass wir gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich habe das Glaubensbekenntnis mitgebracht. Wenn ihr wollt, steht gerne dazu auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.